Ich freue mich, dass wir jetzt zusammen ins Wort Gottes schauen können. Wir fahren fort in der Apostelgeschichte. Und heute ist das Predigtthema nicht so einfach. Ich predige gerne immer einfache Dinge, heute nicht so einfach. Wir sind dran in Apostelgeschichte 4, Vers 23 bis 37. Und das Thema heute ist das inbrünstige Gebetsleben und die wunderbare Gemeinschaft der Gemeinde in Jerusalem. Und ich möchte einen kleinen Rückblick machen, um euch abzuholen in diese Situation. Zuletzt, in den letzten Predigten, haben wir uns angeschaut, wie der auferstandene Jesus durch den Petrus ein Wunder an einem Gelähmten wirkte, das ein großes Aufsehen auf sich zog und für Petrus die wunderbare Möglichkeit entstand, eine Predigt zu halten, bei der viele zum Glauben kamen, Tausende zum Glauben kamen. Und als Petrus und Johannes den Gelähmten in dem Tempel sahen, sagten sie zu ihm: Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi des Nazareners. Steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Apostelgeschichte 3, Vers 6 bis 8. Und dann, weil alle wissen wollten, was geschah, der Tempel war voll von Leuten, erklärt Petrus in seiner Predigt, dass dieses Wunder von Jesus ausging. Der Jesus, den ihr verleugnet habt, den ihr umgebracht habt, ja, ans Kreuz geschlagen habt und der auch verstanden ist. Das waren nicht wir, die das Wunder getan haben, sondern das Wunder kam von Jesus. Jesus ist nicht mehr tot, er ist auferstanden. Wir sind Zeugen, Augenzeugen der Auferstehung. Und dann predigt Petrus: Bekehrt euch zu diesem Jesus, tut Buße, damit eure Sünden vergeben werden. Und dann geschieht ein noch viel größeres Wunder. Tausende Menschen bekehren sich zu Jesus. Welch eine heilige Stunde, nicht wahr? Die Bibel sagt uns, es ist Freude im Himmel, wenn ein Sünder Buße tut. Oh, welch eine Freude und welch ein Jubel aus den Kehlen unzähliger Engel ist im Himmel ausgebrochen, als hier tausende Menschen gläubig wurden an Jesus, der zu Rechten Gottes sitzt. Welch brausender Jubel im Himmel, als Gott tausende Menschen angenommen hat, die sich zu Jesus bekehrt haben. Und ich denke oft, wie gerne wäre ich dabei gewesen und diesen Jubel miterlebt. Ich hätte mit lauter Stimme und überwältigtem Herzen mitgejubelt. Aber wir haben auch in der Apostelgeschichte gesehen, wo Gutes ist, ist das Böse ganz nah daneben. Und letztes Mal sahen wir in Apostelgeschichte 4, dass während Gutes passierte und Gott tausende Menschen rettet, Füße herbeieilen, Füße, die in böser Sache unterwegs sind. Füße, die von Neid und Zorn angetrieben werden, mächtige Menschen, die keine Ahnung vom lebendigen Heiland haben, aber sehr fromm sind. Und sie meinen, das ganze Volk vor diesem Jesus schützen zu müssen. Schnell eilen sie herbei und nahmen Petrus und Johannes fest und steckten sie ins Gefängnis. Verkehrte Welt, nicht? Etwas Gutes ist geschehen. Ein Mensch jubelt, Tausende loben Gott, bekehren sich zum lebendigen Gott und die Handschellen klicken. So ist unsere Welt. Am Folgetag werden Petrus und Johannes verhört und Petrus erweist sich auch hier vor den 71 Mitgliedern des Hohen Rates als mutiger Verkündiger, der ohne Furcht und Schrecken den Mördern Jesu die Wahrheit von der Auferstehung Jesu verkündigt und dass der Lahme durch den Namen Jesu geheilt wurde. Und diese 71 neidischen Männer, die konnten nichts gegen das Wunder sagen. Alles Volk weiß, es ist wirklich geschehen. Der Lahme kann gehen. Sie wissen's. Und in dieser Verteidigungsrede des Petrus vor dem Hohen Rat wird dieser wunderbare Vers in der Bibel geboren, wo in wenigen Worten das ganze Evangelium hineinpasst. Und wir haben es letztes Mal so zusammen aufgesagt. Und es ist in keinem anderen das Heil, sagt Petrus diesen Männern. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Wer gerettet werden will, muss an diesen Namen glauben. Jesus. Schau mit deinem Spektiv ins Universum. So groß es ist, du findest keinen Namen, wie du in den Himmel kommst. Du kannst alle Kontinente besuchen. Ein Weltenbummler sein, du findest keinen anderen Namen, in dem du gerettet wirst, als ausschließlich Jesus. Und ich schlage vor, wir sollten diesen Vers noch einmal zusammen aufsagen und ich bitte die Technik, den jetzt mal anzuschlagen, vielleicht, dass wir den kräftig gemeinsam sagen, weil er das ganze Evangelium beinhaltet. Und ich schlage vor, im Stehen diesen deutlich zu sagen. Lasst uns aufstehen und diesen Vers zusammen kräftig aufsagen. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Dankeschön. Könnt euch wieder setzen. Ein wichtiger Vers, den wir wissen müssen, in dieser Zeit, wo Leute sagen, ach weißt du was, das ist okay. Hauptsache bist ein bisschen gläubig. Hauptsache du glaubst. Und was ich immer mehr sehe und ich halte mich an den Kopf, es gibt Leute, die reden viel Unsinn. Das ist sehr anstrengend mit denen. Und die sagen, ich habe meinen Glauben. Und dann denke ich, Mensch, wenn dein Glaube so unsinnig ist wie das, was ich von dir höre, wie kannst du dich an dem festhalten? Wie kann so ein toter Glaube retten? Es gibt nur einen Namen, durch den wir gerettet werden können. Und dieses mutige Zeugnis von Petrus und Johannes hat gesessen. Diese mächtigen 71 Männer des Hohen Rates werden sich einst nicht rechtfertigen können, das Evangelium nicht gehört zu haben, wenn Jesus wiederkommt und sie ohne diesen Namen vor dem lebendigen Jesus Christus stehen. Arme Kerle, religiös und doch verloren. Anderen gepredigt und doch ohne Heil, ohne Sündenvergebung, ohne ewiges Leben. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Vielmehr drohten diese 71 Männer, Petrus und Johannes, überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesu zu reden. Und wir haben beim letzten Mal gesehen, dieses Verbot dieser Regierung gibt es auf vielen, in vielen Ländern auch heute noch. Du darfst nicht über Jesus predigen. Regierungen, Religionsgemeinschaften fürchten diesen Namen und meinen Menschen vor diesem Namen schützen zu müssen. Verkehrte Welt. Zähneknirschend muss der Hohe Rat aber Johannes und Petrus gehen lassen, denn sie sollten sich, wie sollten sie denn dem Volk erklären, dass Petrus und Johannes wegen einer Wohltat an einem Gelähmten im Gefängnis sitzen? Ist politisch schwer durchsetzbar. Das wäre politischer Selbstmord und so müssen sie eine andere Strategie finden, sie festzusetzen. Und es wird nicht mehr lange dauern und die Apostel werden wieder ins Gefängnis kommen. Dazu aber in den späteren Predigten. Und heute geht es um zwei weitere Punkte. Erstens das inbrünstige Gebetsleben der Gemeinde in Jerusalem und zweitens die wunderbare Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde. das inbrünstige Gebetsleben der Gemeinde in Jerusalem. Ich möchte euch fragen, nachdem sie aus dem Knast entlassen werden, Petrus und Johannes, wo gehen sie hin? Apostelgeschichte 4, Vers 23. Kann das jemand sagen? Wo gehen sie hin? Zu den Iren. Das ist nicht Irland. Zu den Iren, zu ihren Glaubensgeschwistern in ihre Gemeinde. Und es ist bezeichnend für echte Christen, sie gehen zu den Iren in ihre Gemeinde, in die Gemeinde Jesu. Oh, kennt ihr diejenigen, die sagen, ich habe meinen Glauben und ich brauche dafür nicht in die Kirche gehen. Ich brauche nicht in die Gemeinde zu gehen, um meinen Glauben zu leben. Und hier in der Apostelgeschichte können wir ein Merkmal echter Christen bei den Aposteln feststellen. Sie gehen zu den Iren. Es ist normal, dass ein Christ zu den Glaubensgeschwistern geht. Eine Gewohnheit. Und dann lesen wir in Vers 23 noch etwas. Und sie verkünden alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und hier fühle ich mich sehr an unsere Gemeinde erinnert. Wir verkünden in der Gebetsstunde am Montagabend um 19.30 Uhr auch alles, was wir mit dem Herrn in der Woche erlebt haben. Mit welchem Ziel? Damit die Gemeinde betet. Betet zu Jesus, betet um Hilfe, fleht um Führung durch den Heiligen Geist in wichtigen Fragen, um Hilfe in Not. Und wir haben so viele Gebetsbücher voll, wo wir nachweisen können, wo der Allmächtige seinen Arm bewegt hat und unsere Gebete erhört hat. Und ich muss so staunen, wie hat sich doch der Herr Jesus so oft zu uns herabgebeugt und sich erbitten lassen. Das können alle Beter unserer Gemeinde bezeugen, wie er uns geführt hat. Wie er uns aus dem Pavillon aus in Rösrath durch die Behörden kündigen ließ, hat uns nicht gefallen. Wie wir dann in die Gebetsstunde gingen und alles dem Herrn gesagt haben. Wie wir dann gebetet haben, gefleht haben. Und der Herr uns so wunderbar nach Overath geführt hat und viele Wunder wirkte, damit sein Ziel erreicht wird, dass Menschen Jesus finden, sich der Gemeinde anschließen. Wir beteten damals um Unterkunft. Ich möchte ein bisschen erinnern, wie es war. Alle, die dabei waren, wissen es ja noch. Aber für die, die nachher dazu kamen, der Herr kam nicht zu spät. Einen Tag vor unserer Obdachlosigkeit der Gemeinde schenkte der Herr uns den Gemeindesaal, wo wir nachher alle Kaffee trinken werden. Der Herr kam spät, nicht? Aber nicht zu spät. Ich sagte im Scherz, will ich das jetzt sagen, ich habe viele Sachen gesagt, die sind nicht richtig, aber ich habe einmal einen Satz einem Reporter gesagt, und der stand im Kölner Stadtanzeiger: Irgendwie liebt es unser Herr, wenn uns das Wasser bis zum Halse steigt, um unseren Glauben zu prüfen. Dann wurde das in Gänsefüßchen gesetzt, Andreas Siemens. Und da dachte ich, der ist sogar gut, der Satz. Ich habe gestaunt. Ich habe mal was Gutes gesagt. Wir beteten um Weisheit, als die Kirche uns zum Kauf angeboten wurde. Und es war so schwierig. Es musste so viele Instanzen durch und das war wirklich, wir haben oft beraten und gefleht, Herr, schenk uns Weisheit und bewahre uns jetzt durch falsche Entscheidungen etwas kaputt zu machen und deinem Weg, deinem Handeln im Wege zu stehen. Und der Herr schenkte Weisheit und Einigkeit unter den Brüdern dazu. Wir waren ein Herz und eine Seele, kein Querulant dabei. Die kannst du nicht brauchen, wenn es eng wird. Wir beteten um ein Wunder der Finanzierung und der Herr brachte Hunderttausende zusammen, die nicht von uns kamen, um unser Gebet zu erhören. Er bewegte andere Christen zu geben. Ja, viele von uns haben gegeben bis an ihre Grenzen, aber es reichte nicht und Gott tat das andere hinzu. Wir beteten um das Grundstück hinter der Kirche, weil das stand zur Debatte, dass wir es nicht kriegen sollten und bekamen es dazu. Wir beteten um die Beteiligung der evangelischen Kirche an den Nebenkosten im fünfstelligen Bereich. Und der Herr führte das Presbyterium so, dass sie Nebenkosten sogar in voller Höhe übernommen haben. Der Herr sei gelobt. Jetzt, im Moment, haben wir ein Hauptanliegen im Gemeindegebet für dieses Jahr, um Mitarbeiter zu beten. Und der Herr schenkt uns wertvolle, gottesfürchtige und fleißige Mitarbeiter von innen und von außen. Der Herr sei gelobt. Und wisst ihr, was das bei den Gläubigen der Freikirche Overath ausgelöst hat? Sie sind im Glauben und im Vertrauen zu Jesus stark gewachsen. Ich kann sagen, durch das, was wir hier in diesen etwa 2 Jahren erlebt haben, ist mein Glaube wirklich gewachsen. Wirklich mein Vertrauen zu Jesus gestiegen. Und ich habe Mut, dem Herrn in Kleinigkeiten zu vertrauen, weil ich den Herrn im Großen erlebt habe. Leute haben begriffen, Gebet in Overath nützt. Nein, die Wunder sind nicht nur in der Bibel geschehen, sondern auch in heutigen Tagen in Overath. Es wird von Jesus erhört. Dort gehe ich auch hin, zu den Meinen, zu den Geschwistern der Gemeinde Jesu, dorthin, wo gebetet wird. Und so machten es auch die Apostel. Sie gingen reflexartig zu den Ihren, zur Gemeinde, um ihnen alles zu sagen, was passiert ist, mit einem Ziel, zu beten. Oh, wie kann man dann noch sagen, ich brauche keine Gemeinde, ich lebe meinen Glauben ganz für mich alleine. Das ist noch weniger als Knäckebrot-Christ sein. Noch ärmer. Oh, wie machen mir meine Geschwister in der Freikirche Overath Mut im Glauben. Und wie arm wäre mein Glaubensleben ohne sie und ohne das Gemeindegebet. Ich hätte Jesus nicht so kennengelernt. Nun aber vertraue ich ihm viel mehr, denn er hört Gebet. Und schaut mal in die Gemeinde in Jerusalem in Vers 24. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott. Weiß jemand, wie stark die Gemeinde schon war, wie groß sie war von der letzten Predigt? 5000 Männer. Einmütig? Geht das? Stellt euch diese Einigkeit vor. Die Gemeinde hatte weit über 5000 Männer, dazu Frauen und Kinder. Und was lesen wir in Vers 24? Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott. Niemand sagte, Petrus, du hast übertrieben. Du hast die mächtigen Männer ein bisschen, ja, hättest nicht so hart anpacken müssen. Ein bisschen politisch korrekt sein. Nicht sagen, dass Jesus der einzige Weg ist. Ein bisschen Kompromisse machen. Die haben auch einen Glauben. Respekt vor der anderen Religion. Niemand sagt das. Sie wenden sich einmütig an Gott. Welch eine Einigkeit. Und hin und wieder bete ich, dass manch ein Querulant diesen heiligen Vers mal liest und begreift, welch Schaden er mit seinem Eigenwillen und seiner Extravaganz anrichtet in der Gemeinde. Und liebe Geschwister, werden wir doch so wie die Gläubigen der Urgemeinde in Vers 24, und als sie es hörten, haben sie einen Reflex. Sie erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott. Einigkeit untereinander und gemeinsames Gebet, das ehrt Christus und erbaut die Gemeinde. Wunder sind möglich, wenn die Gemeinde so denkt. Oh, was wünschte ich, dass manch ein Querulant den Herrn um Vergebung bitten würde und zum Segen für die Gemeinde werden würde, damit er selbst schmeckt und sieht, wie freundlich der Herr ist. Wenn du wissen willst, wie freundlich der Herr ist, komm zur Gebetsstunde. Da siehst du es an den Gebetserhörungen, wie sich Gott erbitten lässt. Er ist freundlich. Das Merkmal der ersten Christen, Einigkeit und Gebet. Und nun schauen wir das Gebet inhaltlich an. Vielleicht vergleichen wir es mit der Art, wie wir in Overath beten. Wir lesen in Apostelgeschichte 4, Vers 24. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darinnen ist. Was ist das für ein Bestandteil des Gebets für die, die sich auskennen? Herr, du bist der Gott über den Himmel, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darinnen ist. Was ist das? Anbetung. Es ist keine Bitte, keine Fürbitte, kein Dank. Es ist Anbetung. Sie preisen Gott als Schöpfer, beten ihn dafür an, was er gemacht hat. Den Himmel, die Erde, das Meer und alles, was darinnen ist. Das ist Anbetung. Gott zu loben und ihn zu preisen für das, was er ist und was er getan hat. Und ich habe mich so gefreut, dass wir in Overath eine Ähnlichkeit mit der Gemeinde in Jerusalem haben. Anbetung ist auch bei uns der erste Punkt im Gemeindegebet. Wow, wir haben auch mal was richtig gemacht. Und dann schauen wir das Gebet in Jerusalem weiter an. Sie zitieren hier Psalm 2 von David, als sie über den Hohen Rat nachdachten. Sie sagen Gott: Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Die meist Junggläubigen in der Gemeinde in Jerusalem erkennen hier eine Parallele zu dem Hohen Rat. Sie toben, sie ersinnen Nichtiges, sie lehnen sich auf gegen den himmlischen Vater und gegen Jesus. Und wisst ihr, wenn ein Mensch in seinem Gebet einen Bibelvers zitiert, können wir einen Rückschluss daraus ziehen. Er kennt die Bibel. Und hier sind es so viele Jungbekehrte, die so beten. Einige erst vor wenigen Wochen gläubig geworden und viele erst vor 2 Tagen gläubig geworden. Oh, um geistlich zu erkennen, was um uns herum geschieht, soll ein Beter die Bibel kennen. So kann er genau die Wahrheit erkennen und auch so beten. Und dann lesen wir in Vers 27 bis 29, wie sie weiter beten. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt. Wir müssen wissen, dass sie, während sie beten, dass das amtierende Könige und Politiker sind. Nicht wir, wir lesen ja rückwärts, aber damals waren sie ja noch im Amt. Gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen solle. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Wir sehen hier ein mutiges Flehen der Gemeinde. Nein, sie beten nicht so: Herr, vergib unserem Petrus, der so frech war, mit den 71 Obersten so zu sprechen. Oder: Herr, mach es so, dass die aufhören, gegen uns zu sein. Stimme sie gut zu uns. Dass sie aufhören, uns zu verfolgen und unsere Brüder nicht ins Gefängnis stecken. Sondern die Gemeinde erkennt, dass sich der Hohe Rat mit Jesus selbst anlegt. Und so wie Hiskia im Alten Testament, ihr kennt ja alle diese Stelle, die kennen wir ja auch aus unserer Gemeindegeschichte. Er nimmt diesen Brief von dem Feind und legt ihn Gott hin und sagt: der meint, dass er uns damit trifft, aber Gott, sie spotten über dich, nicht nur über uns. Sie spotten über dich. Kümmere du dich, denn dieser Spott ist an dich gerichtet. Und so sagen sie es auch, Herr, hier in der Apostelgeschichte: diese Leute handeln gegen dich. Sie toben, sie ersinnen Nichtiges, sie lehnen sich auf gegen dich. Und deswegen haben wir eine Bitte: Lass die Bösen nicht siegen, sondern benutze sie trotz ihrer Wut für deine Zwecke, damit dein Ratschluss zustande kommt. Dass dein Evangelium zu den Menschen kommt. Segne Petrus und Johannes und die anderen Apostel und lass weitere Heilungen geschehen, auch wenn es verboten ist, in diesem Namen zu reden. Es geschehe dein Wille, nicht der Wille deiner Feinde. Wunderbar, den Glauben der Gemeinde hier zu sehen. Ja, die Feinde Jesu toben und drohen, aber die Gemeinde ist im Glauben so weit befestigt, dass sie messerscharf erkennt, dass trotz der Macht der amtierenden Regierung Gottes souveräner Plan geschieht. Und wenn wir das glauben, wie die Gläubigen in Jerusalem, dass Gott alles in der Hand hält, dann können wir gelassen werden, egal was kommt. Auch wenn die Feinde Jesu, der Hohe Rat, die Regierung, vielleicht Nachbarn, vielleicht Arbeitgeber oder andere Menschen in unserem Leben drohen, verbieten oder toben, dann können wir gelassen sein. Es geschieht trotzdem alles nach Gottes Plan. Wie wird es sein, wenn wir im Himmel sind, denke ich, und wir zurückschauen? Und dann werde ich ein bisschen mehr begreifen als jetzt. Und dann werde ich zurückschauen, der Herr Jesus wird uns genau erklären, wie sich buchstäblich alles, was er gesagt hat, erfüllen musste. Dinge, über die ich mich heute so aufrege politisch, aber sie mussten geschehen. Und trotz dieser bösen Menschen geschieht alles, was Gott gesagt hat, nach Plan. Trotz dieser Leute. Dann können wir weiter für Bekehrungen von Menschen beten und brauchen uns nicht darüber aufregen, weil wir uns vor den Feinden Jesu nicht fürchten brauchen. Denn die Feinde Jesu sind wider Willen Erfüllungsgehilfen der Pläne Gottes. Ein Theologe, Mattison, schreibt dazu Folgendes: Gott unterdrückt die Stürme nicht, die sich gegen ihn erheben. Er reitet sie und wirkt durch sie. Die Gemeinde betet so: Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. Ein wunderbares Gebet des Vertrauens auf Gott. Dieses Gebet kam im Himmel an. Aber nicht nur das, es gefiel Gott so gut, dass so viele Leute so im Vertrauen auf Gott beten, dass sich die Städte bewegte, die Erde bebte, lesen wir, und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Was für eine gewaltige Gebetsstunde, nicht? Nun, wir sind ja sehr, sehr fromm hier in Overath, ja, wir beten jeden Montag hier, aber es hat noch nie gebebt. Damals hat Gott hier ein Gebet erhört und bewegte die Erde. Wo Gott allen Betern durch das Erdbeben seine Anwesenheit und sein Wohlwollen über ihr Gebet zum Ausdruck brachte. Ein Amen aus dem Himmel, wo Gott selbst Amen sagte. Ein Amen Gottes, das ein Erdbeben auslöste. Der Allmächtige erhörte das Gebet der Gläubigen in Jerusalem. Und schauen wir voraus, wie er es erhört, das kommt in den nächsten Predigten, aber nur ein kleiner Blick in Apostelgeschichte 5, Vers 12 und 14, wo wir einfach die Gebetserhörung mal vorwegnehmen. Sie haben gebetet, dass Menschen geheilt werden, dass weitere Wunder geschehen und viele zum Glauben kommen, nicht? Und jetzt Apostelgeschichte 5, liegt ja in der Zukunft, Vers 12 und 14. Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Und Vers 14, und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen. Gebetserhörung geschehen oder nicht? Eindeutig geschehen. Sie beteten um Freimütigkeit, das Wort zu verkündigen. und es geschah. Sie beteten um weitere Wunder und es geschah. Und ich möchte uns fragen hier in Overath, beten auch wir um Wunder? Trauen wir Gott zu, Wunder zu tun? Denken wir groß von Gott? Glauben wir der Macht des Gebetes, dass er Menschen retten kann? Ahnen wir überhaupt, wie unendlich mächtig der Herr ist? Vielleicht einige Fragen an uns, die helfen sollen. Wie sieht dein Gebetsleben in deinem Leben aus, wenn es stürmt? Ich kenne einige, die wirklich in Stürmen stehen, wo es wirklich schlimm ist. Suchst du Hilfe beim Herrn oder beim Psychiater? Vertraust du gesundheitlich mehr dem Herrn oder deinem Arzt? Verlässt du dich finanziell auf Gott oder auf deinen Arbeitgeber? Suchst du Rat in Gottes Wort oder bei Google? Was tust du, wenn Wellen sich gegen dich erheben? Schreist du zum Herrn? Und die meist Junggläubigen in Jerusalem suchen Hilfe bei Gott. Tust du das auch? Und so inbrünstig beteten sie auch. Was tun, wenn der Sturm tobt und Wellen sich gegen dich erheben? Und ich habe einen wunderschönen Abschnitt von Spurgeon gefunden, den ich euch vorlesen möchte. Spurgeon sagt etwas zu dem Gebet, zu dem Ausschrei von Petrus, als er auf dem Wasser war und sinkt. Und dann schreit Petrus drei Worte, kennt die jemand? Herr, hilf mir! Im Sinken schreit er. Und dann schreibt Spurgeon wunderbare Dinge über dieses kurze Gebet. Und das möchte ich euch vorlesen. Bei den Dienern des Herrn sind Zeiten des Sinkens Zeiten des Gebets. Petrus hatte das Beten vergessen, als er den gefährlichen Weg auf die Wogen unternahm. Aber als er zu sinken anfing, machte die Gefahr ihn zum Beter. Und sein Hilferuf kam, wenn auch spät, doch nicht zu spät. Die Stunden körperlichen Schmerzes und geistiger Not treiben uns ins Gebet, wie die Wogen ein Wrack ans Ufer treiben. Der Fuchs sucht Schutz in seiner Höhle. Der Vogel fliegt in den schützenden Wald und der geprüfte Christ eilt zum Gnadenthron, wo er Schutz und Hilfe findet. Das Gebet ist der himmlische Hafen, in dem wir uns vor den Stürmen des Lebens bergen. Tausende vom Sturm getriebene Schiffe haben da eine Zuflucht gefunden. Und wenn das Unwetter kommt, können wir nichts Klügeres tun, als uns schnell dahin flüchten. Auch ein kurzes Gebet ist lang genug. Petrus schrie nur drei Worte, aber sie genügten dem Zweck. Sie erreichten das Ohr und das Herz des Herrn. Nicht Länge, sondern Kraft ist notwendig beim Gebet. Die Erfahrung der Not ist ein mächtiger Lehrmeister, bei dem wir Kürze lernen können. Wenn unsere Gebete nicht so viele Schwanzfedern des Stolzes und dafür kräftige Flügel hätten, so wären wir viel besser dran. Wortreichtum verhält sich zur Andacht wie Spreu zum Weizen. Gerade unsere Not gibt dem Herrn Gelegenheit, uns zu helfen. Sobald ein starkes Gefühl der Gefahr in uns einen Notschrei auspresst, hört uns der Herr. Was aber in sein Ohr dringt, dringt auch in sein Herz. Und die Hand zögert auch nicht. Sind wir fast verschlungen von den brausenden Wellen der Trübsal? Dann wollen wir unsere Seelen zum Herrn erheben und wir dürfen gewiss sein, dass er uns nicht umkommen lässt. Wenn wir nichts vermögen, so vermag Jesus alles. Wir wollen uns seiner mächtigen Hilfe versichern, dann wird alles gut. Wunderschön, nicht? Oh, wir sollten von Petrus und der ersten Gemeinde beten lernen. Zu ihm fliehen, wenn sich Stürme erheben. Zu ihm, wenn große Wellen dich umringen, ihn anrufen, zu ihm schreien. Ich hatte jetzt Besuch gehabt von einem, der Probleme hat. Und ich habe ihm den Rat gegeben, geh doch damit zum Herrn. Und ich hatte den Eindruck, das war was für ihn ganz Neues. Er ist Christ. Ich habe ihm einen Geheimtipp gegeben, habe ich fast gedacht. Aber was damals ein Reflex war, zu Jesus zu gehen, wenn Not da ist, scheint für einige Christen so weit weg zu sein. Man geht lieber überall hin und holt sich Rat, statt zu Jesus zu gehen, der Gebet hört. Ich will dir einen kleinen Rat auch geben, wenn du nicht beten kannst, es noch nicht gelernt hast, komm am Montag ins Gemeindegebet um 19.30 Uhr hier unterhalb der Kirche. Dort treffen wir uns jeden Montag und lerne beten von den Geschwistern der Freikirche, die es auch einst gelernt haben, die zu Jesus schreien, Herr, hilf mir, Herr, hilf uns, so wie Petrus es tat, als die Wellen sich gegen ihn erhoben und einen Angstschrei aus ihm herauspressten. Von der ersten Gemeinde können wir lernen, Gott zu vertrauen und zu beten. Jesus sitzt auf seinem Thron rechts neben dem Vater und an ihn richtet sich unser Gebet und Flehen. Der Heiland wird nicht auf sich warten lassen. Deine Sache ist es, ihn anzurufen. Herr, hilf mir! Und der Herr wird helfen. Und die Gemeinde soll rufen, Herr, hilf uns! Und der Heiland wird persönlich zur Hilfe eilen und nicht zögern. Und nun möchte ich die Aufmerksamkeit ganz kurz auf einen anderen Punkt lenken, der beim Lesen dieses Textes fast untergeht. Apostelgeschichte 4, Vers 31. Die Erde bebte, und was geschah noch? Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wisst ihr, was passiert bei einem Christen, wenn er nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt ist? Der Heilige Geist ist ja die dritte Person Gottes, die in unser Herz einzieht, sobald wir die Wiedergeburt von oben und vom Geist erfahren. Echte Bekehrung. Dann zieht Gott in uns ein. Aber was passiert, wenn man das mit einem Glas Wasser vergleicht? Das fand ich ein wunderschöner Vergleich, der mir viel erklärt hat, habe ich von einem Prediger gelernt. Wenn ich ein Glas Wasser voll mache mit Wasser und ich tue alle möglichen Sünden rein, so ein Stein des Neides, ein Stein der Verleumdung, ein bisschen Sand, schmutziger Witze, andere sündige Gewohnheiten. Was passiert mit dem Wasser? Es tritt aus, es fließt über. Ja, es ist noch Wasser drin, aber sehr wenig. Und so ist es bei vielen Christen, die alle möglichen Sünden haben im Leben. Da ist kaum Raum für den Heiligen Geist. Wir dämpfen ihn mit unseren Sünden. Aber hier, wenn wir uns Gott öffnen, um Verzeihung bitten, nah sind an ihm, werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und das geschieht hier in Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 31. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, dann immer im Zusammenhang mit Gehorsam und mit Hingabe. Alle echten Christen haben den Heiligen Geist bei der Wiedergeburt, bei der echten Bekehrung bekommen. Aber nicht alle Christen sind voll vom Heiligen Geist. Sie dämpfen ihn durch viele Sünden, Steine, die hineinkommen und ihn verdrängen, dämpfen. Kurz mit Ungehorsam. Und dadurch kann Gott nicht durch uns wirken, weil wir nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Wir sind so schwach wie Lot in Sodom. Er lebte dort, wo er gar nicht leben sollte, in einer sündigen Stadt. Alle sündigen Einflüsse auf ihn. Er war todunglücklich, sagt uns Petrus in seinem Brief. Aber er lebte trotzdem in Sodom. Und deswegen konnte er noch nicht einmal seinen Schwiegersöhnen erfolgreich sagen, kommt hier weg, Gott wird diese Stadt richten. Er wurde von niemandem ernst genommen, hatte keine geistliche Kraft, weil er in Sodom lebte. Wir haben nicht den Mut, wenn wir in Sodom leben oder Steine in unserem Glas haben, mit unseren Freunden von Jesus zu erzählen. Wir beten nicht inbrünstig, weil wir mit anderen Dingen beschäftigt sind, mit unnützen Sorgen beladen sind. Das Wort Gottes scheint uns selbst am Sonntag nicht so nah zu gehen, an uns vorbeizugehen. Es erreicht nicht unser Herz, weil Ungehorsam in verschiedensten Facetten in unserem Leben herrscht. Wie recht hat doch der Herr Jesus, als er sagt, man kann nicht zwei Herren dienen. Und oft merke ich, dass Wünsche in meinem Herzen Überhand nehmen, die mich vom Herrn ablenken. Oh, wie oft verbringe ich Stunden am Computer, im Internet, um mich über Dinge zu erkundigen, die mir wichtig sind. Einige von uns sind Experten in ganz belanglosen Dingen. Wie kommt das? Weil wir uns diesen belanglosen Dingen hingeben. Hat nicht der Herr recht, wenn er sagt, man kann nicht zwei Herren dienen? Hier in der Gemeinde war ein heiliger Wille zum Gehorsam und zur Hingabe zu sehen, sodass sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt waren. Was wünschte ich mir das für unsere Gemeinde? Ich möchte jetzt zu unserem zweiten Punkt kommen, die wunderbare Gemeinschaft in der Gemeinde in Jerusalem. Schauen wir uns nun die Christen in Jerusalem an, die mit dem Heiligen Geist erfüllt waren, wie sie lebten, wie sie ihr Hab und Gut mit anderen teilten, weil sie Jesus über alles liebten. Und ich will euch vorwarnen, jetzt kommt für viele harte Kost. Okay? Wenn einige gleich aufstehen und gehen, würde ich es verstehen. Apostelgeschichte 4, Vers 32 bis 37 möchte ich lesen. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war auf ihnen allen. Es litt auch niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Besitzer von Äckern und Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Und man teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war. Joses aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern, gebürtig, besaß einen Acker und verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Wie sehr liebt der Mensch doch seine Güter, nicht wahr? Was ist das Lieblingskind des Deutschen? Es gibt ein Sprichwort. Das Auto. Wie sehr liebt der Mensch doch seine Güter, nicht wahr? Einige gehen sogar für ihre Güter freiwillig in die Hölle, wie der reiche Jüngling, der damals eine Entscheidung traf, Jesus oder Reichtum. Und er entschied sich für den Reichtum und ging traurig weg vom Heiland, der ihm ewiges Leben anbot. Welch eine fatale Entscheidung. Wir wissen alle, dass er nun nichts besitzt, außer seine Schuld. Hier in der Gemeinde in Jerusalem sehen wir aber einen geistlichen Umgang mit Besitz, und man könnte einen Lehrsatz so definieren, ich habe versucht, es so zu formulieren, dass es trifft: Während in der Welt vergängliche Güter den Menschen besitzen, herrscht bei Christen nicht der Besitz über sie. Ja, sie sehen sich noch nicht einmal als Besitzer, sondern nur als Verwalter, trennen sich davon und helfen damit anderen. Und das war damals für sie selbstverständlich. Sie geben etwas von ihrem Besitz her. Und ich habe den Eindruck, dass die Hände am meisten kleben bei uns, wenn es ums Geld geht. Oder? Wenn jemand bittere Not hatte, da halfen die Geschwister, die Not zu lindern. In der Bergpredigt sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 40 bis 42, wie wir damit umgehen sollen, mit verschiedenen anderen Nöten umgehen sollen. Und da sagt der Jesus, und wer mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch deinen Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile weit zu gehen nötigt, so gehe mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir leihen will. Und beachte jetzt den Kontext beim Laien, wenn Jesus vom Hemd vorher spricht, dass man ihm dann einen Mantel gibt, dann kann man ja voraussetzen, dass es hier wirklich um Not geht. Hier hat ein Mensch kein Hemd, nicht? Hier geht es um Not. Wer also Wäsche braucht, dort ist wirkliche Not. Wenn einer Not leidet und bei dir leihen möchte und kommt zu dir und hat wirklich, ist am Darben, dann sollen wir die Not nicht übersehen und uns nicht abwenden. Bei Not sollen wir Christen helfen, sagt der Herr. Vor Jahren kam ein Mann mit einer Bitte zu mir und fragte, Andreas, kannst du mir 3000 Euro leihen? Ich will mir Aktien kaufen. Und solche Leute können auch sehr leidend gucken. Und du meinst, er hätte wirklich Not. Aber das ist sicherlich keine Not, bei der uns der Herr befiehlt zu helfen. In diesem Falle wäre Geben Torheit und keine christliche Hilfe. Hier in Jerusalem wurde Not gesehen und sie halfen einander. Christliche Hilfsbereitschaft und Opfer war für Notleidende in der Gemeinde in Jerusalem ganz normal. Einige gingen sogar so weit, dass sie ihr Grundstück und ihre Häuser verkauften und das Geld zu den Aposteln brachten. Welch eine Kehrtwende. Weg vom weltlichen Besitzdenken hin zur christlichen Nächstenliebe. Und das, obwohl viele von ihnen erst vor Wochen gläubig geworden sind an den Herrn Jesus. Haus verkaufen? Hat mal jemand darüber nachgedacht? Das gibt es doch nur in der Bibel, nicht? Nicht im normalen Leben, oder? Und wozu haben sie das gemacht? Wir lesen in Apostelgeschichte 4, Vers 34, dass sie das machten, damit niemand Mangel hat, niemand in der Gemeinde hungern muss, damit jeder Nahrung und Kleidung hatte. Auch hier sehen wir, es ging um Beseitigung von Not in der Gemeinde. Und ich bin sehr beeindruckt von diesen hingegebenen Christen, die sogar ihr Haus verkauften und das Geld zu den Aposteln brachten. Ein kleiner Zwischenbemerkung noch. Der Blick in die Apostelgeschichte zeigt auch etwas über die Organisation der Gemeinde. Geld haben die Apostel verwaltet. Sie hatten das Vertrauen der Gemeinde. Sie kannten auch die Prinzipien des Herrn im Umgang mit Geld. Und waren die Gemeindeleiter und wir sollten auch zur Kenntnis nehmen und nicht irgendwelche eigenen Finanzgremien erfinden, wie das in einigen Gemeinden der Fall ist. Es ist wichtig zu sehen, dass die Apostel zuteilten, wenn eine Bedürftigkeit vorlag. Also nicht jeder bekommt das Gleiche, sondern jeder, der Not litt, dem wurde geholfen. Hier haben die Gemeindeglieder in Jerusalem umgedacht. Echter Reichtum war nicht mehr Besitz auf Erden, sondern mit Geld zu helfen, wo Not ist. Zu geben, damit Menschen zum Glauben kommen an den Herrn Jesus. Zu helfen, damit Gemeinde funktioniert. Die Apostel finanziell zu unterstützen, die ihren Beruf, ihre Selbstständigkeit, ihre Firma an den Nagel gehangen haben und statt fischen zu gehen, nun Menschenfischer und Prediger geworden sind. Das erste Mal, dass ich gehört habe, dass Christen ihre Häuser verkaufen, um der Gemeinde zu dienen, war in Österreich. Ich konnte es nicht fassen. In Europa. Das hat mich tief beeindruckt und Gott segnet die Gemeinde. Ich habe viel von den Geschwistern dort gelernt. In Kanada waren wir mit unserem Freund Hermann jagen und mit meinen zwei großen Söhnen. Und auf dem Heimweg blieb er vor einem einfachen älteren Haus stehen und erzählte uns eine Geschichte und sagte, dies hier ist ein ganz besonderer Mann. Er ist ein einfacher Bauer, der eine Blaubeerplantage betreibt, schon ein älterer Mann, ein alter Mann. Er ist ein stiller Bruder in unserer Gemeinde. Er hat ein ganz einfaches Auto und führt ein sehr schlichtes Leben. Von ihm hörst du nie ein prahlendes Wort. Aber ich weiß von unserem Kassierer, dass er seit Jahrzehnten, ich habe es nicht aufgeschrieben, ich meine seit 40 Jahren, ich weiß es aber nicht genau, dass er seit Jahrzehnten 40.000 Dollar jedes Jahr für Mission spendet. Und ich schaute auf das schlichte Haus und mir fiel auf, dass es eigentlich renoviert werden müsste. Ich habe diesen Bruder nie kennengelernt, aber meinen Söhnen und mir wurde dieser Mann zu einem Vorbild. Wir sprachen immer wieder über ihn. Mein Sohn Kevin und ich lesen zusammen ein Buch über verfolgte Christen in Asien. Und dann treffen sie sich morgens um 4 Uhr oder so, weil Versammlungsverbot ist. Die Regierung verfolgt Christen. Und sie treffen alle nacheinander ein, damit nicht so ein Aufruhr im Ort geschieht. Und dann beten sie für die Gemeinde. Und ein amerikanischer Pastor war dabei und er sagte, sowas habe ich noch nie gesehen. Nach dem Gebet, wo sie alle im Kreis knieten und sich vor den Herrn beugten, waren überall Tränenpfützen. Menschen, die weinen und alles geben, dass ihre Angehörigen, Nachbarn zum Glauben an Jesus kommen. Wenn dort einer erwischt wird, verliert er seinen Besitz und kommt ins Gefängnis. Sein Haus, seine Kinder. Und doch ist es ihnen so wichtig, dass Menschen Jesus kennenlernen. Tränenpfützen. Sowas habe ich nie gesehen. Pastor Carey, mein Theologielehrer, Carey Green. Meine Söhne sind gerade dort in den USA bei unserer Partnergemeinde, aber Missionar hier in Deutschland. Und dann ging er zurück in die USA und sein Mitältester erzählte uns im Unterricht, dass Carey fast jeden Monat bis zu 2.000 Euro nach Deutschland überweist, spendet, um die kleine Gemeinde in Berlin zu unterstützen. Und gleichzeitig sagte er uns, aber sagt es nicht dem Carey, er tut es aus Liebe zum Herrn. Und ich war bei ihm. Und ich habe es nicht gesagt, aber es war für mich nicht einfach. Ich hätte es am liebsten gesagt, Carey, du hast mich beeindruckt. 2.000 Euro im Monat als Pastor. Wir waren bei ihm ein vorbildlicher Bruder, der dem Herrn so loyal ist und so bibeltreu ist in allen seinen Entscheidungen. Und ich kenne wirklich keinen treueren Christen wie Carey. Und ein Merkmal. Freigebigkeit. Er hilft, wo er nur kann, versorgt seine sehr große Familie und trennt sich von jedem Dollar, der dann übrig bleibt. So auch hier in der Apostelgeschichte 4, Vers 35. Man half jedem in der Not, der bedürftig war. Menschen trennten sich freiwillig von Besitz und Geld und brachten es in die Gemeinde. Not bei Geschwistern in der Gemeinde? Was machen wir dann? Ist doch ein Fall fürs Sozialamt, oder? Schon. Und es ist auch sehr gut, dass es das in Deutschland gibt. Wir sollten aber aus der Bibel mitnehmen, dass wir Christen auch verantwortlich dafür sind, zu helfen, wenn jemand in der Gemeinde Mangel und Not hat. Und wenn wir in Deutschland so reich sind, dass alle durchkommen, dann sollten wir vielleicht an diejenigen denken, die nicht durchkommen in anderen Ländern. Ich bin tief beeindruckt von diesen Geschwistern in Jerusalem, aber auch heute noch in Kanada und USA und an vielen anderen Orten. Sie sind mir offen gesagt weit voraus im Glauben. Hier muss ich noch viel lernen und ich will euch offen bekennen, ich bin beschämt, über diesen heiligen Abschnitt der Apostelgeschichte zu predigen. Sie verkauften Häuser und Grundstücke, um Not zu lindern und die Gemeinde zu unterstützen. Und nun wird in Vers 36 ein bekannter Name genannt, Barnabas. Ein sehr bekannter Mann, der später der Begleiter von Apostel Paulus war und ein bekannter Missionar wurde. Er verkaufte sein Grundstück und brachte das Geld zu den Aposteln. Interessant, womit fing sein Dienst in der Gemeinde an? War er sofort Missionar? Mit was? Mit Spenden. Vielleicht wird der Herr dich auch mal in die Mission schicken, aber das Erste, was wir in der Bibel über Barnabas erfahren, ist, dass er sich von seinem Besitz trennte, um der Gemeinde und dem Herrn zu dienen. Übrigens, das waren freiwillige Gaben. Die Bibel sagt nicht, trenne dich vom Besitz. Das muss ich dazu sagen, nicht, dass jetzt alle eure Häuser verkaufen, ja? Das waren freiwillige Gaben der Gläubigen, die so ergriffen waren. Welch ein Segen ist solch ein Mann für die Gemeinde, oder? Niemand von uns hat sein Haus aufgegeben, um diese Kirche hier zu kaufen, oder? Aber wie oft danken wir dem Herrn für manch einen treuen Spender, der viel, viel Geld gegeben hat. So war auch Barnabas ein großer Segen in der Gemeinde. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Gott für seine Gabe gedankt haben. Barnabas war echt. Er war so ergriffen von seiner ewigen Rettung durch Jesus, dass sein vergänglicher Besitz seinen Stellenwert verlor. Er tat es nicht, damit er Ehre bei Menschen bekommt, obwohl es alle wussten und selbst wir hier in Oberath lesen können. Er liebte den Herrn, zu dem er sich bekehrt hatte. Er, der Heiland, gab sein Leben am Kreuz auf Golgatha für ihn. Und so dachte er, wie kann ich dann nicht auch alles geben, was ich habe? Nun, wir lesen nicht, dass er verheiratet war. Dann ist es ja noch leichter, nicht? Wenn du 4 Kinder hast, so wie wir, da können wir uns sehr schnell dahinter verstecken und sagen, dann geht das ja nicht, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist eine Frage des Glaubens und der Liebe zum Herrn Jesus. Wer voll des Heiligen Geistes ist, liebt den Herrn und Gott bewirkt solche Frucht im Herzen solch eines hingegebenen Bruders. Nun, wir haben heute Morgen zusammen in die Bibel geschaut und 2 Punkte angeschaut. Erstens das inbrünstige Gebetsleben der Gemeinde in Jerusalem, wo wir so viel daraus lernen können. Und zweitens die wunderbare Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde. Ein paar Gedanken zum Schluss. Welchen Beitrag bringe ich mit nach Oberath, dorthin, wo der Herr mich in die Gemeinde gestellt hat? Freut sich der Herr an meinem inbrünstigen Gebet, wenn sich die Gläubigen am Montagabend hier treffen, um Gott anzubeten? Für das, was er ist und was er tut? Flehe ich um Hilfe für andere beim Heiland? Wie ist mein Reflex bei Not? Betest du in der Not zum Herrn? Oder wer ist dein Ansprechpartner bei Not? Wie Petrus im Sinken schrie, Herr, hilf mir! Betest du so? Der geprüfte Christ eilt zum Gnadenthron Jesu, wo er Schutz und Hilfe findet. Und unsere Gemeinde kann nichts Klügeres tun, als bei ihm Zuflucht zu suchen. Wer den Wert seiner Rettung und der Gemeinschaft mit Jesus zu schätzen weiß, wird irdischen Besitz neu bewerten. Besitz ist nicht schlecht, aber er wird den Stellenwert verändern, wenn du glaubst. Seine Liebe zu Jesus und die Gemeinschaft mit den Geretteten wird ihn so verändern, wie der Heilige Geist Barnabas veränderte. Er gab sein Grundstück weg, um Größeres zu erlangen, Jesus ähnlicher zu sein, die wunderbare Gemeinschaft seiner Gemeinde zu fördern und viele zu trösten. Und jetzt könnte man fragen, Barnabas, war das richtig? Barnabas, sein richtiger Name ist eigentlich Joses, aber er wurde liebevoll von der Gemeinde Barnabas genannt. Barnabas bedeutet Sohn des Trostes. Diesen liebevollen Spitznamen gaben ihm die Apostel, weil er sich so tröstend um die Gemeinde gekümmert hat. War das richtig, Barnabas, sich so für die Gemeinde einzusetzen? Wer jetzt ein Ja dazu gefunden hat, hat viel vom Herrn Jesus verstanden und ist auch unterwegs, ein Sohn des Trostes für Overath zu werden. Der Herr segne sein Wort an unseren Herzen. Amen.